Familie K. Workstations!
Mittwoch, 5. Dezember 2007, 21 Uhr, Reilstraße in Halle.
Ich fange mal gleich mit der kompliziertesten Frage an. Was bedeutet Arbeit für dich?
Arbeit bedeutet für mich eigentlich, das ist mein Hauptanliegen im Leben. Und es ist wirklich das Wichtigste für mich, weil ich glaube, ohne Arbeit wäre ich unglücklich.
Also du definierst dich über Arbeit?
Ja, ich denke schon, ja.
Ist das schon immer so?
Ja.
Seit?
Eigentlich schon immer, ja, ein Leben lang. Vielleicht durch meine Erziehung, vielleicht durch das Vorbild im Elternhaus.
Was ist denn deine Arbeit? Was arbeitest du?
Ich arbeite als Architekt, aber ich könnte auch was anderes arbeiten. Das ist, würde sich nie über meinen Beruf definieren, sondern ich glaube, ich müsste immer irgendwas arbeiten. Mhm. Das wäre mir sehr wichtig, um dann die freie Zeit, die ich irgendwann habe, zu genießen. Weil ich denke, sonst kann man das nicht genießen oder sich freuen, dass jetzt endlich, also so dieses Aufatmen und Ruhe kriegen, das hättest du dann nicht.
Also das heißt, also nach dem ersten Satz hat das ja so geklungen, als würdest du ununterbrochen 24
Nein,
Stunden am
natürlich
Tag
arbeiten,
aber es gibt auch Freizeit.
Nein, aber ja natürlich, ich bin kein Workaholic,
ja.
Überhaupt nicht. Ich genieße es zu arbeiten, natürlich nicht immer, manchmal ist Arbeit auch zum Kotzen, auf Deutsch gesagt, aber ich genieße Arbeit schon. Und genieße dann aber, dann vergesse ich auch die Arbeit sofort und lebe dann ein Stückchen Leben, bis der nächste Tag eben wieder Arbeit bringt.
Nun hast du gesagt, du bist Architektin, aber auch gleich betont, es könnte jeder andere Beruf auch sein. War Architekt sowas wie ein Traumberuf?
Nein,
oder wie bist
überhaupt
du das
geworden? Nicht. Überhaupt nicht. Ich wollte eigentlich Biologie studieren. Es wäre wahrscheinlich viel gescheiter gewesen.
Ja.
Ich hatte aber einen super Zeichenlehrer in der Oberschule, der gesagt hat, ey, komm doch mit nach Halle, versuch doch mal an der Burgaufnahmeprüfung, bist du blöd geworden. Also es war ein richtig toller Typ, der ging dann auch zu meiner Mutter mit Zigarette in der Hand, obwohl das bei uns im Haus verpönt war, und hat gesagt, lassen Sie sie doch. Und ja, ich bestand die Aufnahmeprüfung und dann begann aber mein Leben schon sehr interessant zu werden, weil mit der Aufnahmeprüfung kam auch die Auflage, dass ich einen Beruf erstmal vorher, wahrscheinlich war ich noch so ein Kindchen. Ja, ich hatte noch kein Abi, habe ich diese Aufnahmeprüfung gemacht.
Das ist
ja
toll.
Und ja, und da wurde mir gesagt, also was vorher lernen. Und nun war natürlich, weil ich Architekt werden wollte, war es natürlich gut, vielleicht Tischler zu werden, aber als Mädchen in meinem Alter, also oder in meiner Generation, so muss man sagen, war es äußerst schwierig. Und ich hatte schon eine Schneiderlehre fast unterschrieben. Und ja, ich hatte bei der Aufnahmeprüfung auch gesagt, also rotzig im Grunde und auch unbedarft, also kleines Mädchen noch, ja, gesagt, naja, dann studiere ich eben in Berlin Mode, obwohl das bestimmt nicht mein Ding gewesen wäre, glaube ich nicht. Ja, und dann, jetzt habe ich einen Faden verloren.
Nee, wir sind also bei der Berufsfindung. Also sind
ja
jetzt, da spielt,
ja.
Also ich finde das total spannend. Da spielt also so ein Wunsch mit rein. Biologie, also was ich schon ungewöhnlich finde, so als Traumberuf.
Ich liebte von Kindheit an Pflanzen.
Ja.
Ich habe Prügel gekriegt, weil ich heimlich Veilchen gesucht habe. Von meiner Mutter wirklich bin ich gehauen worden, weil ich einfach nicht nach Hause kam, sondern dann mit dem Strauß Veilchen kam und das eben besser fand, als irgendwas anderes zu machen. Und so war ich eigentlich immer. Ich habe meine, also Wege zum Beispiel, wie andere sich an Gebäuden orientieren, orientierte ich mich an den Pflanzen, an dem Unkraut, was am Wegesrand war. Und so fand ich meine Schule und fand auch die Veilchen. Und so habe ich mich orientiert als Kind. Straßennamen wusste ich nie, kriegte auch dafür Prügel von meiner Mutter. Aber es ist bis heute nichts geworden.
Aber was war denn dann tatsächlich der Traumberuf? Also war das Wissenschaftlerin, Biologin oder ja, war es Gärtnerin?
Ja. Nein, Wissenschaft. Mhm. Wissenschaft.
Also so viel hast du damals schon gewusst, es wird, jetzt sage ich mal, intellektuelle Laufbahn. Oder
ja, das schon. Zwischendurch wollte ich natürlich auch mal Stewardess werden, ist doch völlig klar, wie kleine Mädchen, wenn sie erwachsen werden, das schick finden.
Ja.
Und wie gesagt, dann war der Lehrer da, der schon wahrscheinlich gesehen hatte, dass ich zumindest kreativ war.
Und da hast du dich dann auch nicht gewehrt?
Nee, ich bin kein Mensch, der gut abbilden kann. Vielleicht kann ich eine Pflanze gut zeichnen, aber ich könnte keinen Menschen gut zeichnen. Und ich kann zum Beispiel, was ja ganz peinlich ist als Architekt, auch keine guten Perspektiven zeichnen. Mhm. Aber mein Partner hat immer gelacht und hat gesagt, aber du hast es ja im Kopf, du siehst es ja. Mhm. Und so war das auch immer. Also war ich auch während des Studiums bei den abstrakten Dingen immer ziemlich gut und bei den realen abzubildenden Dingen nicht so gut.
Mhm. Und mit der Tischlerlehre hat das dann trotzdem funktioniert?
Also es hat im letzten Augenblick hat es funktioniert und ich habe dann 2 Jahre Tischler gelernt und es war die schönste Zeit in meinem ganzen Leben. Unbeschwert. Und ich durfte alles machen. Damals war diese Übergangszeit privat zu PGHs und dadurch hatte ich das Glück, noch einen alten Meister zu haben.
Also privat auch?
Ja, die waren schon PGH, aber der alte Meister war noch da, seine Söhne und einer von den Söhnen der Obermeister, dann hatte ich selber noch einen Meister und einen Gesellen. Die kümmerten sich alle um mich und also es wurde schon was draus. Ich habe wirklich richtig gut gelernt, musste alles mit der Hand machen, an die Maschinen sollte ich möglichst nicht. Also zum Beispiel Sperrholz selber herstellen und so eine Dinge. Und ich danke dem Himmel bis heute, dass ich das machen durfte, weil ich war nie in meinem Leben auf sagen wir jetzt mal, einen Mann angewiesen in handwerklichen Dingen. Ich konnte immer sagen, wie es geht. Mhm. Und das war eigentlich immer eine schöne Erfahrung für mich. Ja. Und ich muss gestehen, auch beim Studium hat mir das anfangs so geholfen, ich brauchte nicht viel zu machen, ich wusste es halt. Weil Schnitte, komplizierte Tischler machen ja so komplizierte Schnitte, so ineinander gezeichnet, ne? Mhm. So eine verrückten, farbigen. Dadurch hatte ich überhaupt keine Probleme zu zeichnen oder mir irgendwas vorzustellen. Mhm. Also ich würde es nur jedem raten, eine ordentliche Lehre vor einem Studium ist eigentlich wunderbar.
Ja. Gab es denn an dem Studium auch irgendwann mal einen Punkt, wo du dir nicht sicher warst, ob es das jetzt ist?
Nee, überhaupt nicht. Ich bekam ja im zweiten Studienjahr mein Kind und dadurch hatte ich eigentlich auch noch eine andere Aufgabe. Ich war Mutter und das Studium hatte zu laufen. Mhm. Ja, meine Mutter hatte damals zu mir gesagt, so, und der Mann, von dem das Kind ist, hast du zu heiraten, was auch sicher nicht schlimm war, aber wie das immer so geht im Leben. Ne? Plötzlich bist du eine junge Mutter und ich habe das Studium immer gut gefunden. Ich hatte ja auch ein Glück. Ich habe an der Burg studiert und wir waren im Studienjahr damals 40 Leute, mehr waren wir ja nicht. Wir waren wie eine große Familie und auch mein Kind war integriert in diese Familie, so das erste halbe Jahr. Das war immer irgendwo und stand im Schnee mit roten Bäckchen und wurde zwischendurch gestillt und dann wieder in den Wagen getan. Also völlig unkompliziert. Mhm. Und dadurch habe ich nie mehr darüber nachgedacht, ob ich das Studium gut finde oder nicht, sondern ich bin eben einen Weg gegangen und das abzubrechen. Nee, auf die Idee kam ich nicht. Es war auch interessant. Es war schon ein interessantes, schönes Studium.
Und wie ging es denn nach dem Studium weiter? Also das war ja nur auf die Zeit, also welches Jahr war es?
Müsste ich sofort nachgucken. Ich habe Jo 64 gekriegt, im zweiten Studienjahr, 64, 65, 67. Mhm. 67. Und danach ging es weiter, dass wir uns ja damals bewerben konnten. Und es war nicht wie heute, dass Architekten auf der Straße lagen, sondern wir wurden schon gebraucht. Mhm. Und ich hatte ja an der Burg studiert und eigentlich ging das mehr in Richtung Innenarchitektur, wie das heute ja auch noch so ist. Und ich hatte Träume, ich war verrückt. Ich habe gesagt, das mache ich nicht. Ich will Industriebau machen auf der Stelle. Und obwohl ich ganz wenig Ahnung hatte von manchen Dingen, habe ich es gewagt, habe mich beworben. Und,
also was ist dann jetzt der Unterschied? Also Innenarchitektur sind halt Räume innen ausgestaltet, ja, und Industriebau nur, ist?
Das heißt, du machst Industriebauten.
Aha, okay.
Also die Hüllen für Fabriken. Irgendwelche Fabriken. Ja, Fabriken zum Beispiel. Mhm. In Wolfen habe ich eine Fabrik gebaut, für Puch, Zeltfabrik, hier in Halle ein Acetylenwerk. Mhm. Also lauter so eine verrückten Sachen. Aber anfangs durfte ich natürlich nur Pförtnerbuden machen.
Also, okay. Ja, das ist schön.
Das ist klar.
Aber das klingt ja jetzt auch also ziemlich irre. Also wenn ich jetzt höre Acetylenwerk, das heißt, du musst dich ja auch damit beschäftigen, wie so ein Produktionsprozess abläuft.
Ja, oder? Natürlich, das war ja die Hauptsache. Du musstest erst die Technologie wissen, und zu der Technologie deine Hülle. Und Acetylenwerk, da musst du vor allen Dingen dich dann mit diesen ganzen Explosionsgeschichten befassen. Weil das ist ja ganz gefährlich. Und ich weiß, dass ich mich anfangs mit Technologen unterhielt, die gesagt haben, auch wissen Sie, was da schon passiert ist? Da fliegt dann plötzlich das ganze Haus, also irgendein Acetylenwerk ist so explodiert, dass dann nur noch dieser Laufsteg gestanden hat und alles andere war weg. Also es musste so sein, dass alle Fenster natürlich nach außen aufgehen und es war ein Stahlbau mit ganz viel Glas und naja, natürlich mit der Feuerwehr abgestimmt und mit der Bauaufsicht und ja, dann wurde es gebaut.
Also das heißt, du hast auch mit jedem Projekt, sage ich jetzt mal, wieder neu lernen
immer,
müssen.
Ja. Immer, immer. Also das finde ich das Interessante am Architektenberuf, dass es immer wieder anders ist. Und selbst bis heute, ich bin hier schon eine alte Tante, bis heute ist das immer noch so, dass du bei jedem mal sagst, ey, klar hilft die Erfahrung über die Jahre schon, aber es ist immer wieder irgendwas Neues. Ja, entweder du musst neue Grundrisse entwickeln oder du musst dich auf Menschen einstellen oder auf Technologien oder ich habe auch sehr viel Brandschutz gemacht, auch schon früher, schon als junge Frau, aber auch jetzt und Feuerwehrpläne und Gutachten und es ist immer wieder anders und vielfältig und vielleicht macht es mir auch deswegen so einen Spaß und vielleicht möchte ich deswegen auch nicht unbedingt aufhören.
Also jetzt tue ich mal so ein bisschen, also die Zeit zusammen, also das war in der DDR, das war Sozialismus. Bei Werken kann ich mir das noch sehr gut vorstellen, dass da eben viel, dass es vielfältig ist. Aber wenn wir jetzt über Architektur und DDR sprechen, dann denkt vermutlich also 80% der Menschen an Neubauten. Und wo es denn da die Freiheit war, gab?
Die gab's, ja? Die gab's. Und ich behaupte ja ganz zynisch, dass viele auch einfach nur feige waren und einfach das gemacht haben, was sie machen mussten. Also ich weiß es nicht, warum ich eine Sonderstellung hatte, aber ich hatte schon eine, weil ich so gut wie keine Plattenbauten gemacht habe oder machen musste und immer experimentelle Dinge machen durfte. Also ich sag jetzt nur mal den alten Markt und Brunos Warte war natürlich schon Platte, aber dort haben wir natürlich im Team aber diese Weiterentwicklung der Platte gemacht, dass endlich ein Eckfenster kam, dass endlich das Fenster bis runter ging, also nicht dieses typische. Und dadurch hat das auch Spaß gemacht. Da gab auch Wettbewerbe und wir haben an Wettbewerben teilgenommen. Also es war auch eine verrückte Zeit.
Also du hast dann irgendwann auch nicht nur Industriebauten gemacht?
Nein,
sondern auch,
also ich habe 10 Jahre Industriebau gemacht. Und dann veränderte sich auch mein Leben und mit dieser Veränderung wollte ich auch die Arbeit ändern. Ich wollte insgesamt nicht brechen, sondern einfach nur ändern. Das hatte schon Spaß gemacht, aber die Zeit war um dafür. Und dann habe ich sogenannten Wohn- und Gesellschaftsbau gemacht und war dann in Halle Neustadt und habe dieses Warenhaus mitentwickelt, was ja nun leider nicht mehr gibt. Und das war damals für uns schon eine sehr interessante Geschichte, weil wir mit Polen zusammenarbeiten, die Lüftung machten. Also du kriegtest, für uns war das also nicht so ganz enge, sondern du hattest irgendwie auch Kontakt nach draußen. dadurch war das auch eine äußerst interessante Geschichte und für DDR-Zeiten war das Warenhaus wahrscheinlich doch, damals haben die Leute das geliebt, ja, und später, naja gut, wie das so ist, ne, ja. Wie das so ist. Und ach so.
War denn der Wechsel einfach von einem Betrieb, also es waren ja alles Festanstellungen so, ne?
Ja,
also
ja, ja.
Das ging ja. Problemlos, ja?
Das war ganz
also
problemlos.
Also du konntest sozusagen selber entscheiden, ich fühle mich jetzt hier nicht mehr, warum auch immer. Und,
ja, okay. Mhm. Du hast gekündigt und ging es zum nächsten. Mhm. Es gab überhaupt kein Problem.
Und wie ging es denn dann weiter nach der Wende?
Nach der Wende? Ich hatte ja einen Partner schon zu DDR-Zeiten und wir waren vom Alter unterschiedlich und es war für mich, wie soll ich sagen, nochmal ein zweites Stück Jugend dadurch, weil der Partner jünger war als ich und wir hatten einfach nur, ja, ich hatte eine aufregende Zeit, weil ich nicht nur hier in Halle war, sondern ganz oft in Berlin und wir, also noch zu DDR-Zeiten, noch mit einem jungen Schriftsteller zusammen waren. Also das waren lauter verrückte Köpfe, die die Welt ändern wollten und ich steckte da immer mit drin. Als ältere Frau aber vielleicht nicht mit dem Engagement, aber immer mit der gleichen Begeisterung natürlich. Also ich sage immer, wir gingen über Tisch und Bänke. Und das war wirklich eine Wahnsinnszeit. Und dann kam die Wende und da haben wir zwei dann damals gesagt, auf der Stelle eigenes Büro.
Also das war sowas wie auch ein unausgesprochener Wunsch ohnehin und dann war die politische Sache der Anlass.
Ja, die politische Sache war der Anlass und endlich war die Möglichkeit, sich zu verwirklichen und wir hatten beide, naja, wir hatten Träume. Wir hatten Träume und wollten diese Träume umsetzen. Und jeder vielleicht ein bisschen anders, aber wir haben es gemeinsam gewagt und haben dann in der Wohnung angefangen, Architektur zu machen. Dann hatten wir Mitarbeiter, dann sind wir dann von der Wohnung in die Reilstraße und wir sind bis heute noch hier.
Also das klingt auch sehr erfolgreich, also gleich von Anfang an.
Ja, also sofort 90 hatten wir unser eigenes Büro.
Ist es ein verschiedenes Arbeiten, oder natürlich ist es ein verschiedenes Arbeiten, aber was sind die Unterschiede zwischen einer Anstellung und so einem freien Büro?
Ja, also ich muss sagen, ich hatte es ja auch schon. Zuletzt war ich bei Halle Projekt, hatte ich es auch sehr gut, weil ich war Gruppenleiter und hatte viele Leute unter mir. Es war auch sehr schön, weil ich hatte nur noch eine Chefin über mir, die mich aber in Frieden gelassen hat. Und insofern hatte ich auch ein richtig gutes und freies Leben und natürlich konnte ich nicht immer das bauen. Es gibt auch Geschichten, die man erzählen konnte, wo ich dann schon gemerkt habe, dass ich auch die Kompetenzen überschritten hatte und dann schon auch die Partei im Hintergrund schon den Finger hob gegen mich. Aber ich muss auch dazu sagen, man hat mich nie gefragt, ob ich irgendeiner Partei beitreten will. Niemals. Wahrscheinlich wusste man, dass es mit mir gar nicht zu machen ist, weil ich habe eigentlich nie aus meiner Gesinnung irgendwie habe die verschleiert. Ich hatte meinen Vater im Westen, er war dann im Westen gestorben, hatte polnische Freunde und ja, sicher, Stasi-Akte habe ich mir nie angeguckt. Ich wollte das nicht wissen, weil ich wollte nicht enttäuscht werden von irgendjemandem und es war mir auch egal.
Also war dann der Wechsel sozusagen in die Selbstständigkeit gar nicht so?
Es war für mich insofern ein Problem, mehr als für meinen Partner, weil ich hatte natürlich Leute, die mir unterstellt waren. Und ich hatte das Gefühl, ich würde die im Stich lassen. Also ich habe schon mit meinem Gewissen sehr gehadert, sehr, sehr. Und auch schon ein bisschen gegen Widerstände. Und im Nachhinein habe ich aber gemerkt, ich hätte sie nicht retten können. Die waren schneller entlassen, als ich das mir je hätte vorstellen können. Ja, das war so eine andere Erfahrung, eine traurige Erfahrung, dass plötzlich das, was vorher die Brigade war, plötzlich zusammenbrach. Und wenn ich dann zurückkam, waren immer weniger da und es war auch eine andere Atmosphäre. Und dann war ich natürlich sehr dankbar, dass wir unser eigenes Büro hatten, eigene Mitarbeiter, die wir uns natürlich auswählen konnten, so wie wir das wollten. Mhm. Es war eine schöne, verrückte Zeit, ja, die Anfangszeit.
Ja.
Also die ersten 5, 6 Jahre, die waren gut. Die waren einfach nur gut. Schöne Projekte, schöne Gedanken. Ja.
Und danach begann dann der Alltag?
Danach begannen erstmal, es gab natürlich auch diese netten Abenteurer aus dem Westen und wir sind auch einem ins Netz gegangen und hatten dann sehr, sehr viel Geld verloren. Das war damals aber noch nicht so schlimm, weil wir verdienten dann noch relativ gut, sodass wir beide privat das, was wir verloren hatten, wieder reingesteckt haben in das Büro. Und dann ging es aber wirklich richtig rapide bergab.
Das heißt, in den letzten 15 Jahren hat sich die Arbeit vermutlich auch sehr geändert.
Sie hat sich sehr geändert. Die Projekte waren aber immer noch sehr, 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 sehr interessante Projekte. Aber es ging oft an die Existenzen.
Also ist nicht mehr genug Geld da? Oder?
Ja, ja.
Also
ja.
Die Arbeit wird nicht mehr entsprechend honoriert, oder?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und ich bin ja nun schon im Rentenalter und kann in diesem Jahr zum ersten Mal sagen, aber nur weil ich alleine arbeite, dass es dieses Jahr fast auskömmlich ist, fast. Aber ich muss die Rente mit dazu tun. Und dadurch geht das halbwegs. Ja, sonst würde es immer noch nicht gehen. Und da ist man natürlich schon traurig, dass eigentlich so ein guter Beruf und so interessante Aufgaben dich kaum ernähren. Aber nun muss ich mal ehrlich sein. Ich könnte natürlich sagen, dieses Lebensniveau, was ich hier habe, dieses Büro, du siehst es ja selber, ja, das hat natürlich seinen Preis. Ich könnte natürlich sagen, okay, bescheide mich jetzt und gehe irgendwo hin, aber das ist ja auch mein Leben. Ja, das ist mein Leben und außerdem habe ich einen arbeitslosen Mann, den ich miternähre, also bin ich der Mann sozusagen hier im Haus, der Verdiener und ja, und natürlich dadurch auch der Bestimmer und nun sage ich mir, nee, ich will das. Ich will diesen Garten behalten, ich will rausgehen können und sehen, gibt es die Schneeglöckchen schon oder was blüht gerade, weil ich dann wieder glücklich bin, weil ich dann wieder in meine Kindheit zurückkehre, wo ich nur nach Blumen guckte und alles andere für mich nicht so wichtig war.
Aber das klingt ja auch ein bisschen so, als wenn, also das ist ja nicht nur eine Entscheidung, die du alleine treffen kannst. Also wenn es keine, nicht genügend Aufträge gibt oder nicht genügend lukrative Aufträge, dann könnte die Situation entstehen, dass es eben nicht mehr...
Das, ja, damit rechne ich laufend. Und ich muss sagen, die letzten Jahre waren sehr überschattet durch diese existenzielle Angst. Wenn du noch wen an deiner Seite hast, der mitverdient, dann ist das anders. Und ich kann mich auch bescheiden. Also ich habe in meinem Leben auch oft, als Lehrling warst du arm, als Student warst du arm und zwischendurch zu DDR-Zeiten hatte man auch nicht so viel. Ne? Also das ist für mich überhaupt kein Problem. Nur eins habe ich mir gesagt, ich will nie wieder frieren, weil ich als Kind habe ich so jämmerlich immer frieren müssen und als Studentin immer nur gefroren. Also das will ich nicht wieder. Ich will es immer warm haben und ich will mich auch, solange ich es mir erhalten kann, den Garten nicht loslassen. Das Büro ist es vielleicht gar nicht, obwohl das hier so wunderschön ist und jeder sagt, oh, hast du es schön. Aber ich könnte mir auch was anderes vorstellen, aber den Garten nicht, weil der sich ja über die Jahre entwickelt hat.
Ich hätte noch eine Frage jetzt zur konkreten Tätigkeit. Also Architekt oder Architektin, das ist ein kreativer Prozess, der erstmal eben im Büro am Zeichentisch stattfindet, ja. Und dann wird das Ganze realisiert im besten Fall. Wie viel von den Ideen werden denn wirklich umgesetzt? Oder was finden denn da für Prozesse statt, wenn das realisiert wird?
Ja.
Also das gehört ja auch mit zur Arbeit eines Architekten.
Ja, ne? aber selbstverständlich. Also das kommt immer auf die Aufgabenstellung an. Es passiert nicht so oft, dass du frei bist. Und in den letzten Jahren habe ich immer sehr viel dienende Aufgaben gehabt. Also zum Beispiel Museum sanieren, das ist dienende Arbeit. Mhm. Ja, dann musst du Rücksicht nehmen auf das, was irgendein großer Architekt gebaut hat, ja, und musst nicht versuchen, deine eigenen Ideen hineinzugeben. Und jetzt habe ich zum Beispiel ein barockes Pfarrhaus oder ich habe die Sanierung einer Kirche gemacht als Restaurator in Förderstedt, das ist dienend. Mhm. Ja, dann hast du zwar, natürlich bist du dabei auch immer kreativ, aber du musst am Ende dich zurücknehmen, dich selber zurücknehmen. In den Wettbewerben ist es natürlich anders, wenn du Wettbewerbe machst.
Machst du sowas noch?
Jetzt will ich nicht mehr so richtig. Ich habe nicht mehr so richtig Bock drauf. Aber viele, viele Wettbewerbe sind ja hier im Büro gelaufen und manche auch ganz erfolgreich. Aber ich muss gestehen, es ist mir jetzt fast lieber, aber ich denke, das liegt jetzt an meinem Alter, dass ich sage, ich mache so eine Dinge, wo ich solide, brave Arbeit leiste, die am Ende aber auch erfreut. Ja, das erfreut den Bauherrn, hoffe ich, und die Menschen, die da drin leben oder sich darin bewegen, und mich natürlich am Ende auch, wenn ich weiß, ich habe eine ordentliche Arbeit geliefert.
Gäbe es denn noch so etwas, also egal, ob das jetzt realisiert wird oder nicht, aber gibt es sowas noch wie ein Wunsch-Traumprojekt, was du gerne gemacht hättest oder machen würdest oder wie auch immer?
Das ist ganz, ganz verrückt. Ich wollte früher immer mal als junge Frau, und das habe ich aber nie machen können, wollte ich immer ein Café machen. Das klingt jetzt so lustig, ich habe ja große Häuser gebaut, ne? Aber ich wollte immer ein Café machen.
Dazu ist es nie gekommen.
Ist es nicht gekommen, nee.
Familie K. Workstations!